Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MDL-Podcasts Macher, Denker, Lenker. Mein Name ist Maurice Gund. Heute sprechen wir über das Thema Stress. Nicht der kleine alltägliche Druck, sondern der Stress, der lähmt, krank macht und aus der Bahn wirft. Mein heutiger Gast kennt diese Situationen nicht nur aus der Theorie, sondern aus dem echten Leben. Peter Weisel, ehemaliger Gymnasiallehrer, heute der Online-Stress-Coach und Potenzialnavigator, begleitet Menschen und Unternehmen dabei, ihre innere Balance und Widerstandskraft, also die Resilienz, aufzubauen. Seine Geschichte geht tief, vom Lehrberuf über persönliche Schicksalsschläge hin zur eigenen Transformation. Er sagt, Stress ist nicht nur per se schlecht, aber man muss ihn verstehen, um ihn zu steuern. Heute verrät er uns, wie man typische Stressmuster erkennt, auflöst und was Führungskräfte tun können, um sich und ihre Teams durch herausfordernde Zeiten zu begleiten. Peter, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte einmal kurz selbst vor, wer du bist und was dich zum Stresscoach gemacht hat.
Ja, Maurice, erstmal danke für die Einladung. Sehr schön, hier sprechen zu dürfen. Ja, Stress. Also, Stress ist ein Thema, das begleitet die allermeisten Menschen, ohne dass die eigentlich wirklich auf dem Schirm haben, dass sie unter Stress leiden. Jetzt hast du von der persönlichen Betroffenheit gesprochen. Ich habe meine eigene Story, weil ich habe sehr viele stressassoziierte Erkrankungen selbst erlitten und auch gemeistert. Zum Beispiel Gürtelrose am Kopf, da war das linke Auge betroffen. Für die, die sich etwas auskennen, der Nervus trigeminus, das macht dann richtig Freude, wenn das ganze Gesicht brennt. Ist ein klassischer, typischer Stressverlauf. Bandscheibenvorfall, dann mit 30 Jahren dazugekommen und Arthrose als Entzündungsreaktion. Und die ganze Thematik hat in meinen Augen sehr, sehr viel mit Psychosomatik zu tun. Selbst die Schulmedizin ist sich einig, dass über 90% aller Erkrankungen stressbedingt sind, also psychisch bedingt sind. Und vielleicht noch kurz zu meinem Vater, der ist letztendlich am Stress gestorben. Dazu vielleicht später mehr. Und ich habe irgendwie den Ruf gehört, dass was ich gerade tue, nicht das ist, was ich in diesem Leben tun soll. Als ich nachmittags in der Schule war und drei Schulaufgaben gleichzeitig alphabetisch sortiert habe, es war so 3:45 und ich habe mir gedacht, Peter, was machst du da mit deinem Leben? Ist das der Sinn und Zweck, den du hier auf Erden erfüllen sollst? Und ab da habe ich mich dann eben auf meine eigene Reise begeben.
Wie du es gerade gesagt hast, du warst früher Lehrer. Wie bist du denn dann tatsächlich vom Klassenzimmer zum Coaching-Business gekommen?
Ich habe mich frühzeitig immer schon für das Thema Psychologie interessiert, wollte auch mal Medizin studieren, habe mich dann trotzdem für Lehramt entschieden. Da sind ja auch einige psychologische Module, habe dann mich selbst weitergebildet in den Bereichen. Und ich weiß noch, dass irgendwann mal in meinem ersten Jahr als fertiger Lehrer kam eine Neuntklässlerin, hat geklopft an der Chemiesammlung. Tok, tok, tok. Herr Weisel, ich wollte kurz mit Ihnen reden. Ich so, ja, was ist denn los? Ja, ich weiß nicht, soll ich mit meinem Ex-Freund wieder zusammenkommen oder nicht? Ich würde gerne Ihre Meinung wissen. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, irgendwie habe ich ein anderes Kommunikationsverständnis als der klassische Lehrer, der halt sein Fach unterrichtet. Und ab da habe ich mich immer mehr in die Richtung selbst geschult, habe dann auch Coaching-Sessions oder so Einheiten mit den Kids gemacht in der Schule, die wurden immer super angenommen. Selbstwertgefühl, Resilienz, Schutzschild, Rollenerwartungen, Rollenklarheit, was ist ein Ziel im Leben? Und das wirkliche Kick-off-Event war dann das Ableben meines Vaters. Also der ist dann in die Klinik gekommen, der hatte drei Schlaganfälle, ist dann mit Blutkrebs und am Herzinfarkt gestorben. Das waren also alles Dinge, die er gemacht hat, weil er im Außen so viel gemacht hat. Bürgermeister gewesen, vorher Gemeinderat, im Vorstand und so weiter und hat einfach sehr, sehr viel getan den ganzen Tag. Und da habe ich mir gedacht, am Ableben habe ich den Zugang zu ihm wirklich bekommen, 46er Baujahr, raue Schale, weicher Kern. Und da habe ich gemerkt, dass in einem Menschen so viel mehr ist und so viel Unaufgearbeitetes und so viele Themen, die einen in diese negativen Stressmuster bekommen, dass ich mir gedacht habe, da muss ich ran. Und dann habe ich eine Schulungsreise begonnen. Es war auf der einen Seite natürlich sehr businesslastig, weil ein Lehrer war in der Schule, geht auf eine Hochschule, um dann wieder in die Schule zu gehen. Ich sage, der klassische Lehrer hat wenig Verständnis davon, wie so eine Selbstständigkeit läuft, wie eine Firma läuft, wie ein Unternehmen läuft. Ich selbst war ja 3,5 Jahre noch bei Siemens, ich war im Event Gastro, ich war im Vierschichtbetrieb, in der Fabrik habe ich gearbeitet. Also ich habe sehr viele verschiedene Felder durchgemacht. Und ja, dann habe ich auch IHK-Fachkraft für Stressmanagement gemacht, bin gerade dabei, IHK-BGM zu machen, also betriebliches Gesundheitsmanagement, habe eine NLP-Ausbildung gemacht, habe eine Train-the-Trainer-Ausbildung gemacht, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe Persönlichkeitsprofiling mich zertifizieren lassen, habe viele 1-zu-1-Coaches, jetzt jüngst wieder einen, der depressiv ist mit Panikattacken, den ich 1-zu-1 begleite. Und das ist einfach ein unheimlicher innerer Motivator, wenn man solchen Menschen helfen kann. Und das ist einfach ein bisschen was anderes als die Schule. Schule an sich ist schön mit den Menschen, aber das System ist schwierig.
Du sprichst ja auch viel von deinem Vater als Resilienzmeister. Was hast du aus seiner Haltung fürs Leben und für deine Arbeit mitgenommen?
Das sind so ein paar Magic Moments, die mir da gekommen sind. Vielleicht so der erste Schlaganfall. Ich erzähle die Geschichte eigentlich immer so, dass ich sage, ich war zufällig bei einer kommunalpolitischen Veranstaltung mit dabei und im nächsten Satz streiche ich sofort das Wort Zufall, weil es gibt einfach keine Zufälle in meinem Leben. Ich war also dabei und habe meinen Vater laufen sehen, wie er da entlangläuft, in der linken Hand seinen Aktenkoffer, so ein lederner, schwarzer Aktenkoffer, den man kennt, klassisch so als Schullehrer. Und er ist gelaufen und hat ihn fallen lassen, hat sich gemerkt, ist weitergelaufen. Ich war zu dem Zeitpunkt schon ausgebildeter Pflegehelfer. Und mir war klar, das kann nichts anderes sein als hier fachsprachlich ein Apoplex, also ein Schlaganfall, habe ihn sofort genommen, widerwillig ist er eingestiegen, in die Klinik gerast und reingerannt in die Notaufnahme. Erlangen Kopfklinik war das, weiß ich noch wie gestern, beim Pförtner Hilfe, Hilfe, mein Vater hat einen Schlaganfall, helfen Sie mir. Naja, so war es dann, er lag dann da, seine linke Hand war taub, das Gesicht hat gezittert und auf der Station bin ich erstmal raus, habe geheult und habe gedacht, was machst du denn jetzt? Du kannst ja nicht so zu deinem Vater, welches Bild transportierst du ihm? Und dann bin ich halt ans Krankenbett hin und habe die einzigen Worte gesagt, die mir eingefallen sind, Vater, das wird schon wieder. Und da hat er gesagt, klar wird es wieder. Das ist eine Säule der Resilienz, das ist Optimismus. Es gibt viele Menschen, die in der Situation, vor allem wenn man von seinem Ideal, er war ja ursprünglich Schlosser, dann hat er Abendgymnasium gemacht, Studium, Grundschullehrer geworden und war einfach, im Herzen war er Schlosser. Der ist durchs Dorf gefahren mit mir, hat gesagt, da fehlt der Treppe. Ist mir zum Eisenbrechtel gefahren, hat das Eisen geholt, heim, zusammengeschweißt, zum Verzinken gefahren und noch selbst montiert. Und so jemand liegt plötzlich da, die Hand mag nicht mehr, das Gesicht zittert. Um dann zu sagen, ja, das wird wieder, das hat im Nachgang vor allem für mich sehr viel ausgelöst, weil ich sehr viel natürlich über die Situation danach gedacht habe. Und mir ist erst später klar geworden, dass das eine Säule der Resilienz ist. Und nach Schlaganfall 1 kommt Schlaganfall 2, 2 Jahre später. Selbe Station, anderes Zimmer. Genau das gleiche Spiel. Ich war noch nicht viel weiter gereift, aber ich habe dann ihm wieder diese Worte gesagt und er sagte: Schau dir mal meine Nachbarn an. Da war also ein sehr älterer Herr, der hatte Probleme beim Aufsetzen, beim Essen und das nennt man Reframing. Also ein Tool, dass man sagt: Mir geht es ja eigentlich gut, ich habe Familie, ich bin finanziell, habe ich keine Probleme, meine Familie ist für mich da, ich habe einen Platz im Leben. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Und nach dem zweiten Schlaganfall hieß es, machen wir mal eine Ausschabung von der Halsschlagader. Prävention Schlaganfall, größtes Risiko Schlaganfall. Was ist passiert? Ein Schlaganfall. Was wurde nicht diagnostiziert? Ein Schlaganfall. Ich bin dann zur Station und habe gesagt, da passt was nicht. Die haben gesagt, es passt, aber es hat nicht gepasst. Er hat einen linksseitigen Gesichtsfeldverlust gehabt, ist gegen den Essenswagen gelaufen, gegen Patienten. Und irgendwann habe ich gesagt, du Papa, jetzt lass mal das mal abklären. Da haben wir aktenkundig, dass also vor circa 10 Tagen, 14 Tagen Schlaganfall war, also genau am Operationstag mehr oder weniger. Habe ich gesagt, Papa, geh mal dagegen vor. Hat er gesagt, nee, das habe ich damals nicht verstanden. Später habe ich es verstanden. Das ist einfach, wohin lenkst du deine Energie, deinen Fokus? Er hat es akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, den Kampf, wenn ich kämpfe, ist es mein letzter Kampf gegen die Klinik. Vielleicht wollte er auch den Arzt schützen, weil er sich gedacht hat, er hat sicherlich sein Bestes getan. Aber diese Akzeptanz, diese Grundhaltung, der hatte nie einen Groll dagegen. Und das war auch wieder eine Säule der Resilienz. Und das war für mich so, das waren so die drei bewegenden Momente im Leben, wo ich gemerkt habe, wir sind eigentlich das, was wir uns den ganzen Tag erzählen und denken. Daraus habe ich dann mal eine Dreisel-Methode gemacht, in Anlehnung zum Namen Weisel. Mit den drei meine ich, Resilienz ist die Kerngeschichte, das ist, wie rede ich mit mir? Da zahlt auch sehr viel meine NLP-Ausbildung mit ein. Der zweite Punkt ist die Kommunikation im Außen. Wie rede ich mit anderen? Verstehe ich die Absicht hinter dem, was der andere mir sagen will? Wenn jemand zum Beispiel, wenn ich Führungskräftetraining mache und da kommt immer standardmäßig das Beispiel, die Dienstplangestaltung ist schwierig für die Pflegedienstleitung und der Mitarbeiter möchte ein paar Tage zusammenhängend frei. Dann habe ich gesagt, was steckt denn da dahinter? Und dann kam nach 10 Minuten die Idee, ach so, der hat ja entfernte Familie in 8 bis 10 Fahrstunden Entfernung. Das heißt, der Grundwert, der dahinter steht, hinter diesem Bedürfnis, ich will lang frei haben, ist familiäre Verbundenheit. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Das heißt, wie kommunizierst du? Reagierst du auf das, was Gesagte, oder verstehst du, was eigentlich die Absicht dahinter ist? Und der dritte Baustein der Dreisel-Methode ist dann, finde deinen Part in deinem Team. Also nicht jeder kann alles, aber jeder kann etwas gut. Und wenn der Chef zu dir sagt, mach XY, dann musst du die Courage vor dir und vom Chef haben zu sagen, das kann ich, super mache ich, oder das kann ich nicht, aber ich weiß, wer es kann. Und gemeinsam kriegen wir das. Und das ist für mich so der Dreiklang von unternehmerischer, organisationaler Resilienz als Überbegriff. Genau.
Bevor wir gleich nochmal über Stressbewältigung und Resilienz sprechen, lass uns nochmal über das Thema Stress verstehen und Stress erkennen sprechen. Viele sagen ja, oh, ich habe einfach zu viel zu tun, aber Stress ist ja viel mehr als das, oder?
Stress ist eine körperliche Anpassungsreaktion, eine Überforderung. Wir können uns das so vorstellen, wir werden alle geboren mit einem Lebensakku, der hat 100%. Und wir können häufig über die Stränge schlagen, das machen wir im Kleinkindalter, wenn wir vom Klettergerüst springen, im Jugendalter, wenn wir uns emanzipieren, über die Stränge schlagen, die Nächte durchzechen, als junger Erwachsener, wenn wir irgendwelche Prüfungen haben, wenn wir ein Haus bauen oder renovieren, eine Schwangerschaft oder Elternschaft, da zehren wir viel mehr von unserem Körper, als wir zurückgeben. Das Gemeine ist, dass diese 70% von 100 bis 30%, das ist die stille Reserve, da kriegen wir keine Quittung dafür. Da ist keine Akkuwarnung. Die kriegen wir am Smartphone auch erst bei ungefähr 20%. Und hier ist es so, bei ungefähr 30% kommt dann die erste Schelle des Lebens. Und die kann man wahrnehmen oder nicht. Und Stress ist also eine Überforderung, eine Versuch, wieder in den Energiesparmodus zu kommen. Unser Gehirn hat so zwei große Aufgaben pro Tag. A, bin ich sicher? B, wie kann ich Energie sparen? Wenn ich sicher bin, spare ich Energie, weil ich nur in Schemata denke. Wenn ich die Zuschauer frage oder Zuhörer frage, wie heißt der Raum mit fließend Wasser und einer Kochstelle, sagt jeder jetzt Küche. Und wenn ich jetzt noch sage, stell dir mal deinen Kühlschrank vor, mach die Tür auf, hab den Griff in der Hand, schau rein, da siehst du die Milch, ist jetzt jeder in seiner Küche und sieht diese Milch. Selbst wenn ich sage, denk nicht an das Gemüsefach, falls du eins hast, oder nicht die Flasche Wasser, die da drin steht, dann denkst du da dran. Und Stress hat auch was Positives. Wir können uns das vorstellen wie so ein umgedrehtes U, wie so eine Glockenkurve. Keine Anspannung, dann haben wir auch wenig Motivation und wenig kognitive Leistungsfähigkeit. In dem Moment, wo unser Stress leicht ansteigt, also die Anspannung steigt bis zu einem Idealwert, ne? Also dem Scheitelpunkt, da haben wir maximale kognitive Bereitschaft, maximale körperliche, energetische Bereitstellung. Also Blutdruck, Puls, Zucker, all die Systeme sind jetzt auf maximaler Bereitschaft. Der Clou an der Geschichte ist, sobald wir diesen Kipppunkt haben und kommen in noch mehr Stress, dann verlassen wir unser rationales Handeln. Wir sind nicht mehr reflektiert, sondern wir reagieren emotional impulsiv. Man nennt es auch Instinkthandlung. Weil wenn der klassische Säbelzahntiger, der immer beim Thema Stress kommt, wir können auch sagen Kriegselefant oder Mammut oder was weiß ich, wenn der um die Ecke kommt, dann kann ich nicht überlegen. Weil dann muss ich rennen, entweder oder kämpfen. Fight or flight, das sind so die beiden Punkte, die man da tun kann. Und zu viel Stress führt also immer dazu, dass ich entweder immer in dem Kampfmodus bin oder immer im Fluchtmodus bin. Flucht heißt zum Beispiel Konfliktvermeidung. Ich spreche in einem Gespräch, ich weiß genau, es ist ein Elefant im Raum, aber ich spreche nicht an, weil ich habe Angst vor diesem Konflikt. Oder Kampf, dass ich immer vielleicht sehr cholerisch reagiere oder gestresst bin. Das heißt, wenn jemand in die Quere kommt, dann werde ich ihn verbal niedermähen. Also im Kampf, im Sinne von Kampf. Und die dritte Option ist Freeze, also Fight, Flight or Freeze. Freeze heißt, ich habe gelernt, ich kann nichts ändern. Das ist erlernte Ohnmacht und das ist dann alles, was wir heutzutage als Burnout, posttraumatische Belastungsstörung, depressive Grundhaltung verstehen. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr vereinfacht und stigmatisierend, aber damit kann man mal diesen Stresskorridor etwas warten. Also umgedrehtes U, Scheitelpunkt ideal, ich habe noch alle kognitiven Ressourcen. Wenn nicht, kommt auch übrigens dieser klassische Blackout in der Prüfung. Ich mache mir so viel Stress, ich habe so viel Angst, dass ich meine höheren Hirnleistungen quasi ausschalte. Ich weiß, dass ich es weiß, aber ich komme nicht mehr drauf.
Was sind so die typischen Stressmuster, die du bei Führungskräften oder den Mitarbeitenden immer wieder siehst?
Dass sie sich selbst gar nicht darüber im Klaren sind, dass das nicht normal ist. Also klassisch, bleiben wir mal in der Pflege, sie überarbeiten sich, weil sie sind auch von der Typologie her, deswegen ist das Persönlichkeitsprofiling da immer sehr spannend. Sie sind Menschen, die häufig von engen Mitstreitern und Streiterinnen Lob erwarten und gesehen werden wollen. Ein Grundbedürfnis des Menschen, Wertschätzung. Gibt es übrigens ein tolles Buch, das heißt Die fünf Sprachen der Liebe oder fünf Sprachen der Wertschätzung. Da sind mal die fünf dominanten Kanäle aufgezeigt, wie ein Mensch Wertschätzung erfahren kann. Und diese Menschen arbeiten sich auf und sind sowieso schon am Limit oder über dem Limit. Und dann lassen sie sich gerne noch, Stichwort Everybody's Darling-Syndrom, vom anderen was aufladen. Das heißt, es zehrt ihren eigenen Akku und sie erwarten sich davon auch noch Lob. Jetzt wohne ich im schönen Frankenlande, da heißt es ja, nicht geschimpft ist Lob genug. Das macht die Leute richtig krank. Oder Führungskräfte, die nicht ausgebildete Führungskräfte sind, sondern die waren halt schon da, die Stelle wurde halt frei, dann sind sie halt da reingekommen. Das Erste ist, vielleicht der Standardvertriebler, der Kaltakquise am Telefon liebt, der liebt es im 1 zu 1, der liebt es, diese Begeisterung dem anderen zu erklären und sein Produkt ist die Lösung für den Kunden. Das ist seine Philosophie und der hat ein Bedürfnis, den Menschen zu erklären, damit bist du besser. Und er wird jetzt plötzlich Vertriebsleiter. Das heißt, er kümmert sich nicht um einen, sondern um die ganze Kohorte. Der hat keinen 1-zu-1-Kontakt mehr mit jemandem, sondern der muss irgendwelche KPIs erfüllen. Der muss irgendwie schauen, dass die Leute genügend telefonieren. Der muss plötzlich den Gruppenfokus haben und nicht mehr individual. Der hat eine ganz andere Lebenswirklichkeit und die Person ist dann auch gefrustet, weil plötzlich der Job nicht mehr zu seinem Persönlichkeitsprofil passt. Dazu gibt es ein ganz einfaches, schönes Diagramm, was man sich mal zeichnen kann. Wir malen mal einen Strich wie eine X-Achse und eine Y-Achse nach oben. Und auf der X-Achse tragen wir mal auf den Anspruch der Aufgabe und auf der Y-Achse, also nach oben, das eigene Können. Und wenn wir jetzt diesen Anspruch der Aufgabe maximal machen und das eigene Können minimal, dann bin ich immer überfordert. Das heißt, ich renne hinterher, ich krieg's nicht. Die Lösung, ich kann gar nicht kreativ sein. Viele Grundbedürfnisse des Menschen sind in dem Moment nicht erfüllt. Bedürfnis nach Wachstum, nach Sinnhaftigkeit und so weiter. Ich bin also überfordert, das mündet irgendwann im Burnout. Drehen wir das Ganze rum. Anspruch der Aufgabe minimal, mein eigenes Können maximal. Ich bin völlig unterfordert. Das, was ich an 8 Stunden leisten soll, mache ich vielleicht in einer halben und dann schicke ich Katzenvideos rum und google irgendwas. Ist dann Bore-out, kommt vom Boring, selbe Symptomatik. Aber wenn wir genau auf einer Gerade, also genau zwischen diesen beiden Linien entlang sind, also Anspruch der Aufgabe passt genau zur eigenen Kompetenz, dann kann ich auf dieser Gerade nach oben wachsen. Ich werde immer besser. Der Anspruch der Aufgabe kann größer werden und das nennt sich auch Flow, Flow-Erlebnis. Wir vergessen Raum und Zeit. Das ist auch eine Form von Stress, aber da sind wir an der Glockenkurve genau am obersten Punkt. Und wenn ich jetzt nicht zu dieser Rolle passe, die ich da einnehmen muss, dann werde ich den Flow fast nie oder nie erleben. Dann arbeite ich außerhalb meiner Talente und dann ist Arbeit wirklich Arbeit. Dann freue ich mich, wenn der Moderator am Dienstag sagt, noch 4 Tage im Radio. Und das ist vielleicht nicht das Leben, was wir wählen sollten.
Absolut. Du sagst, man kann ja den Stress nicht vermeiden, aber wir können alle lernen, besser damit umzugehen. Wie fangen wir damit am besten an?
Das ist eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Ich habe früher immer viele Resilienztrainings in Unternehmen gemacht. Das Problem ist bloß, dass die Leute manchmal in dem Moment nicht können. Dann bleibt die Führungskraft nicht dran. Und im Nachgang haben die Leute nicht nur gelernt, es bringt nichts, sondern es wird auch nicht weiter gelebt. Also verbrennen die Leute durch Stressmanagement-Seminare das Stressmanagement. Ist genial. Wie man damit am besten umgeht, ist, man nimmt sich Zeit und überlegt sich, wo ist denn mein Haupttrigger? Also wir können jetzt 20 Fässer aufmachen. Ich könnte jetzt Begriffe sagen wie innere Antreiber, Polyvagaltheorie. Das sind alles Themen, die kann man da mal zu der Thematik recherchieren. Ich selber habe mir da eine kleine Lebensmission erfüllt. Ich habe nämlich ein Anti-Stress-Programm entwickelt. Ich habe 4 Monate meines Lebens da reingesteckt. Und der Clou ist, dass man sich erstmal selbst reflektiert, was ist denn mein größter Pain? Reagiere ich cholerisch? Bin ich gestresst? Ist es ein Zeitmanagementproblem? Ist es ein Kollege? Ist es mein Partner, Partnerin? Ist es beruflich, privat, was auch immer? Und dann gibt es einfach ein paar Tools, wie man selber mal in die Reflexion gehen kann. Eins ist das Lazarus-Stress-Modell. Das Lazarus-Stress-Modell kann schön erklären, es ist wie so ein IKEA-Regal im Kopf. Wenn XY, ein Stressor, kommt, dann. Und dann gibt es einfach so zwei, drei Muster. Und wenn ich das verstanden habe, verstehe ich viel besser, warum ich wie reagiere. Und wenn ich irgendwann mal nicht im Stress bin, mir aber dann ganz genau schon mal anschaue, was passiert denn im Stress, dann kann ich gegen dieses eine Problem eine Lösung finden. Ich male den Leuten da immer gerne ein Bild und sage: Schaut, du nimmst einen Luftballon mit einem kleinen Ventil, kennt man von den Kindergeburtstagen, bläst man auf. Alles, was wir hereinblasen, das ist quasi der Druck, den wir uns selber machen. Deadlines. Stress, weil ich jetzt noch kochen muss oder einkaufen muss, Konflikt mit dem Partner, Partnerin, all der ganze Druck, den wir den ganzen Tag haben. Brauche ich das Bild nicht weitermalen, irgendwann platzt das Ding. Wenn ich aber Mechanismen habe, um Stress abzumildern, ich gehe mit dem Kumpel gern mal einen Kaffee trinken, ich gehe Bowling spielen, ich mache Sport, ich lese ein Buch, etwas, was mich runterbringt, dann kann ich da Luft rauslassen. Und dieses Thema Stressmanagement ist jetzt zum Beispiel ein kleines Pflaster an einer Stelle. Und wenn jetzt der externe Stressor kommt, die Nadel, und piekst rein, dann platzt der Luftballon an dieser Stelle, wo dieser Kleber ist, nicht. Und dieses eine Kleberchen ist ein gelebtes Stressmanagement-Tool, wie zum Beispiel das Lazarus-Stressmodell. Und je öfter ich das verwende und je mehr ich habe, kann ich mir vorstellen, dass ich meinen Luftballon überklebe, 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 überklebe. Und irgendwann kann der externe Stressor mich nahezu nicht mehr erwischen. Zweites Modell ist zum Beispiel das Drei-Rahmen-Stress-Modell. Wenn man das einfach mal verstanden hat, dann lebt sich's leichter und anders.
Du arbeitest ja mit einem Online-Coaching-Ansatz. Wie sieht da so ein typischer Prozess bei dir aus?
Also das 1:1 ist höchst individuell. Also jetzt bei dem einen Coaching mit der depressiven Verstimmung, da haben wir ganz basal angefangen und erstmal geschaut. Das Ernährungsmuster ist extrem einseitig und schlecht. Damit meine ich jetzt, durch diese Fehlernährung kann der Körper gar nicht die Stoffe aufbauen, die er braucht, um aus der negativen Grundstimmung rauszukommen. Es gibt ein paar Standard-Glückshormone, die hat jeder schon mal gehört: Dopamin, Serotonin und so weiter. Und Serotonin ist das Standard-Glücksempfinden. Ist es sehr niedrig, dann sehe ich nur Probleme, dann bin ich in meiner Abwärtsspirale, ich durchdenke die Probleme, sie werden immer größer, ich habe Zukunftsängste, ich habe kein Vertrauen mehr auf mein Leben und auf mein Können. Wenn aber genügend Serotonin da ist, dann denke ich eher in Lösungen. Jetzt kann ich psychologisch so viel anfangen, wie ich will, und mental, wenn die biologische Basis nicht stimmt, dann wird es einfach schwierig. Das heißt, das ist in dem Fall ist es erstmal ein Screening, was ist denn alles im Blut vorhanden? Was brauchen wir? Ernährungsumstellung. Dann sind da Panikattacken dabei. Da müssen wir erstmal das Muster durchbrechen, weil eine Panikattacke ist immer ein Hilfeschrei der Seele oder des Geistes. Da passt was nicht. Es hat also immer einen Grund. Und ich muss das Muster unterbrechen, aber auch gleichzeitig eine neue Datenautobahn im Gehirn einverkabeln. Da gibt es Mentaltechniken. Und ich trenne das immer gerne und sage: Erst kümmern wir uns um die Gegenwart, dass das jetzt läuft. Dann, was war in der Vergangenheit das Problem, dass wir heute diese Symptomatik haben, hatten? Und dann Zukunftsarbeit, dass man sein Leben quasi positiv aufbaut. Das sind so jetzt mal in ganz grob skizziert so ein 1:1-Coaching. Oder das andere ist dieses 21 plus 3 Tage Online-Anti-Stress-Seminar, was man ja auf meiner Website peter-weisel.de gerne mal anschauen kann.
Das wäre auch noch eine Frage gewesen, wie unsere Hörer mit dir in Kontakt treten können, um auch mal an ihrem Stress oder ihrem Potenzial zu arbeiten. Wenn wir gerade noch dabei sind, ein paar Tipps für den Alltag. Was sind denn drei konkrete Dinge, die unsere Hörer jetzt tun oder umsetzen können, um besser mit Stress umzugehen?
Das allererste und einfachste ist, viele Menschen, wenn du sie fragst, was wollen sie denn eigentlich verbessern oder haben, haben sie keine Antwort. Wenn ich frage, was willst du nicht mehr, haben sie eine Antwort. Das ist schon mal das erste Indiz, dass die Leute sich mehr über das negative Gedanken machen. In dem Fall sage ich immer, abends hinsetzen, ein Heft nehmen, dreimal Danke, dreimal Erfolg notieren. Also dreimal, wofür bin ich heute dankbar? Das hat was mit Demut zu tun. Das ist auch Reframing. Und sich wirklich abends nochmal zu überlegen, was war heute was, wofür ich als Mensch dankbar sein kann. Das ist, wenn ich depressiv bin, ich bin aus dem Bett gekommen. Das ist, wenn ich ein normaler Mensch bin, ich bin dankbar, dass mein Kühlschrank voll ist. Oder dass ich heute viele tolle Menschen kennengelernt habe. Einfach drei unterschiedliche Dinge. Nicht immer dasselbe. Es kommt ein bisschen NLP dazu, das darf man gerne mit seinem dominanten Sinneskanal ausschmücken. Wenn ich jetzt der visuelle Typ bin, dann male ich mir quasi ein Bild, was ich im Kopf habe, und darüber sage ich Danke. Manche haben innere Stimmen, manche haben eher innere Gefühle. Und das Erfolgstagebuch ist genau dieses positive Denken. Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Punkt Nummer zwei, muss ich ganz kurz ausholen. Es gibt Menschen, wenn die Auto fahren und da sind vor ihnen zwei Autos und die fahren auf der Landstraße und es ist 100 erlaubt und das Auto fährt 30 oder 20 km/h, dann beißen die in ihr Lenkrad, metaphorisch gesprochen. In dem Moment, wo sie aber sehen, dass vor dem dritten Auto davor ein Radfahrer auf der Straße ist, da ist ihnen schon wieder klar, ach so, der da vorne kann nichts. Das heißt, der Stress fällt von ihnen ein bisschen ab, weil sie so eine kognitive Rechtfertigung haben, ach, der kann ja nicht schneller fahren. Und ich stelle dir die Frage, warum brauchst du diese kognitive Rechtfertigung? Dinge, die du nicht ändern kannst, musst du akzeptieren. Dinge, die du nicht ändern kannst, wie deine Herkunft, deine Vergangenheit, wie das Leben in Deutschland, ist jetzt als Einzelner schwierig zu ändern oder nicht zu ändern. Die Demokratie, wie sie läuft, da kann ich den ganzen Tag drüber meckern. Ich kann über das Wetter meckern. In dem Moment, wo du mal so weit bist, dass du, wenn so ein negativer Gedanke kommt, du sagst, okay, Punkt. Jeglicher weitere Gedanke ist nur dafür da, dass negative Hormone in meinem Kopf ausgeschüttet werden, die bestrafen mich körperlich und geistig. Also lass das. Und wenn du das noch nicht kannst, weil du dieses Denkmuster noch nicht hast, kauf dir ein Armband für 3,20 €, tust dir an die Hand und wenn du es am Tag 17 Mal gesehen hast, dann ist es ein Anker im Außen, der einen mentalen Prozess triggert. So kann man sich konditionieren. Und das Dritte, das ist eine schöne Technik, die ist auch wieder super simpel. Das eine war jetzt, das waren jetzt eher zwei mentale Dinge. Das andere ist eine körperliche Geschichte. Wir Menschen sind häufig in so einem Autopiloten, so einem Stressautopiloten. Und eine ganz, ganz einfache Sofortmaßnahme, um bei dieser Glockenkurve von dem Scheitelpunkt wieder ein Stück zurückzukommen, ist, dass wir uns auf eine Sache fokussieren. Das nennt sich die Fünf-Sinne-Methode. Du hältst einfach kurz mitten am Tag inne, kannst das Armband, falls du es hast, auch doppelt belegen. Einmal für aufhören, negativ zu denken, einmal für, hey, das mache ich ab und zu am Tag. Und du stellst dir fünf Fragen, die du dir selbst beantwortest. Die erste Frage, was sehe ich? Zweite Frage, was höre ich? Was rieche ich? Was schmecke ich? Was fühle ich? Diese Frage beantwortest du dir im Kopf mit ein oder zwei Sätzen. Das dauert keine 60 Sekunden. Dadurch hast du aber sofort den Fokus auf alles andere verloren. Und es ist wie ein kleiner Reset. Hat auch was mit Non-Sleep, Deep Rest zu tun, dass man einfach sich ein bisschen rauszieht. Und weil mir es jetzt einfällt, noch ein vierter Tipp on top. Der geht noch schneller. Das ist die 4-7-8-Methode. Wir Menschen haben ja einen Puls, das weiß ja jeder, aber wenn ich einen Puls von 60 habe, dann schlägt mein Herz nicht jede Sekunde, sondern es hat eine Varianz, es hat so eine Lücke. Nennt sich Herzzeitvarianz oder HRV auf Englisch. Heart Rate Variance. Und je gestresster ich bin, desto mehr triggert mein Nervensystem, desto eher ist es getaktet. Es gibt Tabellen, da kann man nachschauen für sein Alter, für seinen Lebensstil, was ist da ein gesunder Wert. Und je kürzer ich einatme, und je länger ich ausatme, desto eher beruhigt sich das Herz. Also der Herzschlag wird schneller, wenn ich einatme. Der Herzschlag wird langsamer, wenn ich ausatme. Und 4, 7, 8 meint 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden den Atem halten, 8 Sekunden langsam ausatmen. Das machst du viermal hintereinander. Das dauert keine 2 Minuten. Und es hat nachweisbare Effekte. Wenn du eine Smartwatch oder sowas hast, wirst du auf jeden Fall den Unterschied im Puls und auch langfristig in der Herzzeitvarianz merken.
Was möchtest du unseren Hörern noch mitgeben, die gerade das Gefühl haben, ihr Stresslevel ist zu hoch und sie kennen keinen Ausweg? Oder wie können sie auch mit dir in Kontakt treten, um vielleicht genau dafür den Ausweg und eine Lösung dann zu finden?
Leiden ist nicht normal und du hast immer die Wahl. Du hast immer die Wahl. Kein Mensch zwingt dich, auf diese Arbeitsstelle zu gehen. Kein Mensch zwingt dich, Konflikte weiterzuhaben. Du bist kein Opfer, sondern du bist der oder die, die ihr Leben gestaltet. Und das ist das Erste. Man ist nicht ausgeliefert zu irgendetwas. Und es hat ganz, ganz viel mit inneren Gedankenmustern zu tun. Stichwort Glaubenssätze hat man öfter mal gehört, dass man Performerrolle einnehmen muss oder. Das ist so der erste Punkt. Wen das Thema interessiert, kann mir gerne eine Mail schreiben. Wie gesagt, die Internetadresse, ne? Peter-Weisel, Wilhelm Emil Ida, Siegfried Emil Ludwig.de. oder mir da eine Mail schreiben, hallo@weisel-trainings.de. Und auf den Internetseiten findet man eben auch was zu diesem 21 plus 3 Tage Online-Anti-Stress-Programm. Individuell, nachhaltig und ohne Arbeitszeitverlust. Früh 10 Minuten, abends 5. Die Bewertungen sprechen für sich. Kann man sich einfach mal ein bisschen informieren und wen da was unklar ist, mir gern einfach eine Mail schreiben.
Prima. Peter, vielen lieben Dank für deine Impulse heute. Das war die aktuelle Folge von Macher, Denker, Lenker mit dir, Peter Weisel, einem Experten, der zeigt, dass Stress nicht das Ende, sondern oft der Anfang einer Veränderung sein kann. Ob im Unternehmen oder privat, Peter hat uns heute deutlich gemacht, dass Resilienz nicht angeboren ist, sondern trainiert werden kann und dass wir nicht nur funktionieren, sondern gestalten dürfen. Mit mehr Klarheit, Ruhe und echter Kraft. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile ihn mit jemandem, der genau das hören sollte und denk dran, die Stressfalle ist kein Schicksal, es gibt immer einen Weg heraus. Bis zur nächsten Folge von Macher, Denker, Lenker. Bleib bei dir, bleib stark und bleib neugierig.